Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas, das Buch Esther.
Es ist doch so, dass Gott speziell unseren Geist anspricht, wenn er das Evangelium uns vorstellt und die Sündhaftigkeit uns beweist anhand der Gebote, dass wir sie nicht erfüllt haben, da wird es uns ganz klar bewusst, nachvollziehbar, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung. Und so hat Gott eben an unserem Geist gewirkt, uns zur Bekehrung gebracht und so können wir nun die Überzeugung der Gotteskindschaft haben. Nun haben wir Mordechai wirkt an Esther, die auf den Geist des Menschen hinweist. Übrigens ist noch interessant, Geist auf Hebräisch, Ruach, ist Femininum, ein weibliches Wort, also die Geist. Darum passt es umso besser, dass es hier eben eine Frau ist. Ja, in der Evolutionslehre hat man ja lange daran festgehalten, die Größe des Gehirns ist ein Hinweis auf die Intelligenz. Ja? Und es war ja schon lange bekannt, dass im Durchschnitt das Männergehirn größer ist als das Frauengehirn. Aber ihr müsst nicht traurig sein, liebe Schwestern, weil in der Zwischenzeit hat man auch Fortschritte gemacht in der Forschung und hat festgestellt, dass im Durchschnitt Inder einen größeren Gehirninhalt haben als Europäer. Und seither ist man dann auch davon weggekommen, dass die Gehirngröße etwas mit Intelligenz zu tun hat. Also, der Geist ist dargestellt durch eine Frau. Und nun eben haben wir das schöne Thema der Adoption. Söhne und Töchter des Allmächtigen. Ich werde euch aufnehmen als meine Söhne und Töchter. Nun, ein Unterschied zwischen Gotteskindschaft und Adoption. Jeder Erlöste ist auch ein Kind Gottes. Und nach Johannes 1, Vers 12 geschieht die Gotteskindschaft durch die Wiedergeburt. Das kann man eben bei der Adoption nicht. Man kann adoptieren, aber man kann nicht dem adoptierten Kind das eigene Leben vermitteln. Ja? Aber Gott kann das. Also einerseits hat er uns adoptiert, denn es gab eine Zeit, da waren wir ohne Gott. Verwaist. Und durch die Bekehrung wurde die Adoption durchgeführt und jetzt dürfen wir Söhne und Töchter sein. Aber das ist so perfekt geschehen, dass Gott durch die Wiedergeburt Wesen, die schon vorher existierten, sein Leben, das ewige Leben, das Leben seines Sohnes mitteilen konnte. Christus lebt in mir. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben in Person. Wer dieses Leben bekommt, als innewohnender Besitz, ist wiedergeboren. Er ist ein Kind Gottes. Also diese beiden Ausdrücke Sohnschaft und Gotteskindschaft sind zwei verschiedene Seiten der Medaille. Gotteskindschaft drückt aus, Gott hat sein eigenes Leben uns vermittelt und Sohnschaft bedeutet, wir waren einmal ohne Gott und jetzt haben wir diese Stellung als Kinder bzw. Söhne und Töchter bekommen. Ich war in der ganzen Bildersprache, das wird dann später noch alles viel klarer, steht Esther hier natürlich als Teil für das Ganze. Das ist ja etwas, gerade in der Poesie, etwas sehr Übliches. Zum Beispiel Matthäus 6, Vers 11 im Vater Unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Dort steht der Teil, das Brot für die gesamte Nahrung. Also das dürfen auch Nudeln sein. Vielleicht nicht für alle, aber Hauptsache wir haben zu essen. Also Brot steht für lebenswichtige Nahrung an sich. Oder in 1. Mose 24, 60, wird über den Balken gesprochen, der eigentlich dort aber die Bedeutung hat für Haus. Also der Teil der Balken steht für das ganze Haus. Oder, das ist 1. Mose 19, Vers 8. Und 1. Mose 24, 60, dort heißt es, dein Same besitzt das Tor seiner Feinde. Das Tor steht dort für die ganze Stadt. Der Teil steht für das Ganze. Die Römer haben dieses sprachliche Stilmittel genannt Pars pro toto, ein Teil für das Ganze. Gut, aber das kommt alles später noch klarer. Lasst euch nicht da verwirren, wenn das nicht ganz klar war, diese Erklärung. Nun gehen wir weiter. 2 Vers 19. Und zum zweiten Mal, und als zum zweiten Mal Jungfrauen zusammengebracht wurden und Mordechai im Tor des Königs saß, Esther tat ihre Abstammung und ihr Volk nicht kund, wie Mordechai ihr geboten hatte. Und Esther tat, was Mordechai sagte, wie zur Zeit, da sie bei ihm erzogen wurde. In selbigen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, erzürnten Bigdan und Teresch, zwei Kämmerer des Königs, von denen, welche die Schwelle hüteten, und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und die Sache wurde Mordechai kund. Und er berichtete es der Königin Esther, und Esther sagte es dem König im Namen Mordechais. Und die Sache wurde untersucht und wahr gefunden, und sie wurden beide an ein Holz gehängt. Und es wurde vor dem König in das Buch der Chroniken eingeschrieben. Also ein Mordanschlag auf den König durch die zwei Kämmerer. Mordechai kann Ahasveros warnen, das führt zu seiner Lebensrettung. Die Mörder oder die den Mord beabsichtigten, wurden an ein Holz gehängt und das Ganze wird geschichtlich fixiert in den persischen Chroniken. Und hier haben wir also das Thema, Mordechai rettet Ahasveros. Ich habe schon erklärt, bei Personen und ihren Darsteller, Bigdan und Teresch bedeuten die Sünden. Darum sind sie mit zwei Personen dargestellt. Ja, der Plural ist in der Grammatik zwei und mehr. Ja, so ist das. Einzahl ist eins und, Mehrzahl ist zwei und mehr. Also haben wir zwei Personen, Bigdan und Teresch, die wollen Ahasveros töten. Nun, wir wissen, Sünden führen zum Tod, nach Jakobus 1, Vers 15. Die Endfrucht der Tatsünde ist der Tod. Aber in Hebräer 10, Vers 39 lesen wir davon, dass der Herr Jesus die Seele der Gläubigen errettet hat. Dort lesen wir von der Errettung der Seele. Also Mordechai rettet Ahasveros, der Herr Jesus rettet die Seele. Die Sünden wurden an das Kreuzesholz gebracht. 1. Petrus 2, Vers 24, der Herr Jesus hat unsere Sünden getragen auf dem Holz. Ja? Und nun ist das Ganze noch viel eindrücklicher, wenn wir lesen im Buch Esther, da werden Menschen gehängt an ein Holz. Dann denken wir an den Galgen. So wie die 10 Nazi-Verbrecher in den Nürnberger Prozessen gehängt wurden. Ja? Und dann soll Streicher gerufen haben, Purim 1946. Ja, da waren sie gehängt. Aber die Perser, die sind die Erfinder der Kreuzigung. Und an ein Holz hängen bedeutet bei den Persern eben auch kreuzigen. Das muss nicht der Galgen sein. Und es ist sogar so, dass die älteste Bibelübersetzung aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, die Septuaginta, die von den Schreibern des Neuen Testamentes oft benutzt wurde zum Zitieren, die übersetzt zum Beispiel an ein Holz hängen in Esther 7, Vers 9 und 8, Vers 12 ausdrücklich mit dem Ausdruck Stauroo, kreuzigen. Also ans Holz hängen heißt hier kreuzigen. Die die Sünden, Bigdan und Teresh, kommen ans Kreuz und die ganze Sache wird geschichtlich festgehalten. Der Jesus hat durch seinen Opfertod am Kreuz unsere Seele gerettet von den Sünden, die uns zu Tode gebracht hätten. Und das Ganze ist in der Bibel festgehalten. Die Bibel als geschichtliches, zuverlässiges Buch. Übrigens, der Ausdruck heißt hier ganz wörtlich am Schluss von Kapitel 2, das Buch der Chroniken heißt wörtlich das Buch der Zeitbegebenheiten. Ja, die Bibel ist das Buch der Zeitbegebenheiten. Das sehen wir daran, auch wie genau Jahreszahlen angegeben werden und Jahre von Königen und Herrschern und so weiter. Also da geht das mal schön auf. Aber wir sind noch nicht am Ende. Ja, jetzt kommt Kapitel 3, Haman contra Mordechai. Und man beachtet den Anschluss. Nachdem Mordechai das Leben gerettet hat, heißt es, nach diesen Begebenheiten machte der König Ahasverus Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter groß. Und er erhob ihn und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten sich und warfen sich nieder vor Haman. Denn also hatte der König seinetwegen geboten. Aber Mordechai beugte sich nicht und warf sich nicht nieder. Da sprachen die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du das des Königs Gebot? Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, so berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob die Worte Mordechais bestehen würden. Denn er hatte ihnen kundgetan, dass er ein Jude wäre. Und als Haman sah, dass Mordechai sich nicht vor ihm beugte und niederwarf, da wurde Haman voll Grimmes. Aber es war in seinen Augen verächtlich, die Hand an Mordechai allein zu legen. Denn man hatte ihm das Volk Mordechais kundgetan. Und Haman suchte alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasverus waren, das Volk Mordechais zu vertilgen. Also ausgerechnet, nachdem Mordechai Ahasverus rettet, bekommt Haman den höchsten Platz. Also im Widerspruch zu jeglicher menschlichen Logik. Aber man sagt ja, was ist schon logisch im Nahen Osten? Oder im Mittleren Osten, ja? Haman bekommt den höchsten Platz, verdient hätte es Mordechai. Und hier haben wir genau dieses Unlogische, wenn wir als Christen das Fleisch, die sündige Natur in uns regieren lassen, anstatt Christus, der uns errettet hat. So widersinnig ist das. Haman fordert Anerkennung von allen. Alle müssen sich vor ihm beugen, aber Mordechai beugt sich natürlich nicht. Und hier haben wir genau das, was in Galater 5, Vers 17 steht. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, der Geist aber wider das Fleisch. Diese aber sind einander entgegengesetzt, auf dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ja? Dieser Konflikt in einem Christen, der Heilige Geist will genau das Gegenteil dessen, was das Fleisch in uns will. Und da ist eine Konfrontation, genau so wie wir sie hier haben. Mordechai beugt sich nicht, aber Haman möchte, dass er sich beugt. Das macht ihn wütend, voll Grimm. Ja, das gehört genau zu den Kennzeichen des Fleisches. Und Haman hasst nicht nur Mordechai, sondern er hasst auch sein ganzes Volk. Und hier lernen wir, das Fleisch, die sündige Natur des Menschen, das geht ja bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt nicht weg. Das bleibt. Wir bekommen Christus als das Leben in uns. Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Das Fleisch ist immer noch da, es entsteht ein Konflikt. Und dieses Fleisch wird nie besser. Das ganze Leben hindurch nie. Und Das ist ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, auch nach 40 Jahren Christsein wäre man immer noch zu jeder noch so schändlichen Sünde fähig. Dieses Wissen macht einen nachsichtig gegen andere, die gefallen sind. Nachsichtig in dem Sinn, dass man, nicht, dass man sagt, Sünde ist nicht so schlimm, das macht ja sowieso jeder, oder? Sondern in dem Sinn, dass wir uns bewusst sind, wir haben genau die gleiche Natur. Und es ist Gottes Gnade, wenn wir nicht fallen. Also, und es ist so, dass dieses Fleisch eigentlich Christus hasst. Den Geist Gottes hasst und auch das Volk Gottes. Und jetzt versteht man auch, warum es so viele Probleme gibt unter Christen. Und dass die manchmal miteinander umgehen könnten, man kann es nicht glauben. Aber das Fleisch ist nach wie vor, auch nach 40 Jahren Dressur, kein bisschen besser geworden. Also, er hasst das Volk Gottes. Jetzt gehen wir weiter. Hamans Mordplan. 3, Vers 7. Haman geht zu Ahasveros und sagt, du hast da ein Volk in deinem Reich. Das ist ein ganz eigenartiges Volk. Die haben ganz eigene Gesetze. Die Tora. Und ich mache den Vorschlag, dass man veranlasst im ganzen Reich, dass man an einem bestimmten Tag dieses Volk umbringt. Natürlich, das bringt natürlich einen finanziellen Verlust. Genauso wie die Ausrottung der Juden in Europa. Wirtschaftlich und wissenschaftlich und künstlerisch und so weiter eine Katastrophe gebracht hat für Europa. Und die in diesen Hinsichten besten Leute, die sind entweder umgekommen oder sind nach Amerika gegangen. Und jetzt sind die Europäer neidisch, weil die halt so viel Besseres können, ja? Gut, also, er möchte sie umbringen, aber er sagt, ich werde dafür eine riesige Summe Ersatzgeld in die Kassen des Königs geben. Und das ist so ein richtiger orientalischer Herrscher, ein Lebemann. Ja, gibt ihm die Erlaubnis. Vers 10, da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Widersacher der Juden. Jetzt hat er den Siegelring und nun kann Haman einen Brief verfassen lassen, der in alle Provinzen gebracht wird, dass an einem bestimmten Tag alle Juden umgebracht werden sollen. Der wird untersiegelt mit dem Siegelring des Königs und das Gesetz in Medo-Persien war, was ein König untersiegelt hat, kann man nie mehr rückgängig machen. Auch der König nicht mehr. Definitiv. Also, äußerlich war natürlich immer noch Ahasveros an der Macht, aber in Tat und Wahrheit herrschte Haman. Und so ist es als fleischlicher Christ, hat man den Eindruck, ich sage, was geht in meinem Leben. Aber in Wirklichkeit regiert das Fleisch. Haman. Man hat gewissermaßen die Befehlsgewalt so intern abgegeben. Dann lässt Haman mit einer okkulten Methode, mit einem Los, dem Pur, das ist das Wort für Los, lässt er würfeln, um einen ganz bestimmten Tag festzulegen, und zwar den 13. Tag des 12. Monats. An diesem Tag sollen die Juden ausgerottet werden. Interessant ist, dass diese okkulte Methode dazu geführt hat, dass im Verlauf des Jahres die ganze Aktion so weit hinaus geschoben wurde. Denn gerade diese zeitliche Weite führt dazu, dass letztlich das ganze Drama kehren kann. Aber das ist schon interessant. Die Dämonen, die hinter solchen okkulten Methoden stehen, die können nicht tun, was sie wollen. Die können auch dann nur wahrsagen und richten in dem Rahmen, wie Gott das zulässt oder nicht zulässt. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel Magie sich nicht gut eignet für Zirkusvorstellungen. Magie eignet sich nicht für Zirkusvorstellungen. Reine Magie, vielleicht gemischt schon, aber reine Magie nicht, weil manchmal funktioniert und manchmal nicht. Und das können die nicht selber bestimmen. Das hat Gott in seiner Hand, ob er etwas zulässt oder nicht. Darum, das haut nicht hin. Und auch die Heiler im christlichen Bereich, manchmal haut es hin, manchmal nicht, das haben die nicht in der Hand. Also das ist das Dümmste, wenn sie einen Flyer herausgeben und sagen, jeder, der kommt, wird geheilt. kann man im Vorhinein sagen, das kommt schief raus, ja? Gut, aber dann gehen wenigstens einigen die Augen auf. Also, hier wird dieser Tag festgelegt und dann werden mit der Schnellpost der Perser werden diese Erlasse in alle Provinzen von Afrika bis Indien ausgebreitet. Das steht alles in Kapitel 3. Und nun lese ich Vers 15. Die Eilboten zogen auf das Wort des Königs eilends aus. Und der Befehl wurde in der Burg Susan erlassen. Und der König und Haman saßen und tranken. Aber die Stadt Susan war in Bestürzung. Ja, stimmt, schön. Der Befehl geht aus der Burg Susan. Ausgänge des Lebens gehen von dem Herzen. Das ist natürlich nicht der Muskel gemeint, sondern einfach das Zentrum des Menschen. So wie der Muskel der Motor ist des ganzen Körpers, so ist das Herz im übertragenen Sinn das Zentrum des Wesens des Menschen. Da gehen die Beschlüsse aus und in diesem Zentrum herrscht Ahasverus, die Seele, ja? Und die haben nun eine ganz gute Beziehung, Ahasverus und Haman. Und sie trinken Alkohol. Man weiß, dass die alten Perser auf dem Gebiet des Alkohols ein Riesenproblem hatten. Darum wird so viel Alkohol getrunken im Buch Esther. Also, Freude. Das Fleisch herrscht, äußere Freude, aber die Bibel sagt uns klar, die Stadt Susan war in Bestürzung. Und so lesen wir sehr schön in Sprüche 14, Vers 13, auch beim Lachen hat das Herz Kummer. Ja, das ist auch so am Stammtisch. Das ist ein äußerliches Lachen. Das ist nicht die innere Freude. Das Herz ist bestürzt. Und wenn ein Christ fleischlich lebt und dem Fleisch die Befehlsgewalt abgibt, dann kann er vielleicht lachen, aber das Herz ist niemals glücklich. Es ist in Bestürzung. Nun folgt Kapitel 4, Vers 1. Es ist gut, wenn man die Bibel genau liest, aber es ist auch gut, wenn man solche Flyer manchmal gut durchliest. Wegen Anmeldung und so und eben auch wegen Pausen. Also Kapitel 4, Vers 1. Und als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und legte Sacktuch an und Asche. Und er ging hinaus in die Stadt und schrie mit einem großen und bitterlichen Geschrei. Nun stimmt das genau überein. Mordechais Betrübnis wird hier vorgestellt. Mordechai schreit und weint. In Epheser 4, Vers 30 werden die Gläubigen aufgerufen, betrübet nicht den Heiligen Geist. Und dann werden über verschiedene Sünden gesprochen. Über Wut und Bosheit und so weiter. Jede Sünde betrübt den Heiligen Geist, der im Gläubigen wohnt. Mordechai schreit und weint in Sack und Asche. Aber auch das Volk Gottes ist betrübt wegen Haman. Und er kam bis vor das Tor des Königs, denn zum Tor des Königs durfte man nicht in einem Sackkleid eingehen. Und in jeder einzelnen Landschaft, überall wohin das Wort des Königs und sein Befehl gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage. Viele saßen auf Sacktuch und Asche. Das ganze Volk Gottes wird traurig. Und so ist es, wenn das Fleisch in unserem Leben herrscht, dann wird der Heilige Geist betrübt, aber wir betrüben auch das Volk Gottes. Dann geht es in der Familie kreuz und quer. Und es geht in der Gemeinde kreuz und quer und so weiter und so fort. Nachher kommen wir ab Kapitel 4, Vers 4 zu dem neuen Thema. Mordechai mobilisiert Esther. Und die Mädchen Esthers und ihre Kämmerer kamen und taten es ihr kund. Da geriet die Königin sehr in Angst. Und sie sandte Kleider, dass man sie Mordechai anzöge und sein Sacktuch von ihm wegnehme. Aber er nahm sie nicht an. Nun wird Esther bewusst, dass etwas nicht gut geht, ja? Und was versucht sie? Das Ganze zu beschönigen. Sie schickt schöne Kleider, aber damit ist das Problem nicht gelöst. Und das ist das Problem, wenn wir falsch handeln als Gläubige und versuchen, das zu beschönigen. Wer kennt das Problem nicht? Aber eines können wir wissen, wir können vielleicht Menschen damit überzeugen, aber hier lesen wir, Mordechai nimmt es nicht an. Der Heilige Geist akzeptiert das nicht. Da rief Esther Hatak, einen von den Kämmerern des Königs, den er zu ihrem Dienste bestellt hatte, und entbot ihn an Mordechai, um zu erfahren, was das wäre und warum es wäre. Das ist gut. Wir müssen den Herrn fragen, was ist los in meinem Leben? Wo liegt das Problem? Wo liegt die Wurzel des Problems? Und nun, das entspricht schön Psalm 139, Vers 23, ein Gebet, das wir immer wieder so beten sollten. Das gehört zum ABC des Christentums. Psalm 139 steht auf dem Blatt, Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Denn sieh und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Also ein Weg, der letztlich zu Schmerzen, selbstverschuldeten Schmerzen führt. Und leite mich auf dem ewigen Wege. In Hiob 34, Vers 32 heißt es, was ich nicht sehe, zeige du mir. Ein kurzes Gebet. Unser Herz ist so trüglich, dass wir oftmals auch unsere eigenen Motive nicht wirklich durchschauen. Aber der Herr kennt uns und er kann es uns zeigen, was los ist. Und wir sehen, Mordechai reagiert. Vers 6. Da ging Hatak zu Mordechai hinaus auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs lag. Und Mordechai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war, und den Betrag des Silbers, welchen Haman versprochen hatte, in die Schatzkammern des Königs für die Juden darzuwägen, um sie umzubringen. Auch gab er ihm eine Abschrift des in Susan erlassenen schriftlichen Befehls, sie zu vertilgen, um sie der Esther zu zeigen und ihr kundzutun und um ihr zu gebieten, dass sie zu dem König hineingehe, ihn um Gnade anzuflehen und für ihr Volk vor ihm zu bitten. Mordechai macht Esther klar, du musst jetzt handeln. Du musst das Problem lösen, das darf nicht stehen bleiben. Aber es gab ein Problem. Persische Gesetzgebung besagte, man darf nur zum König in den Königssaal kommen, wenn man von ihm gerufen wurde. Sonst musste man sterben, außer der König, einfach so souverän, nimmt einen an. Also Esther war nun seit langer Zeit nicht mehr beim König, seit 30 Tagen nicht mehr beim König. Eigenartige Ehe, mache ich nicht so mit meiner Frau. Aber schon 30 Tage nicht mehr, und es war klar, wenn ich einfach hineingehe, dann kann es sein, der bringt mich um. Aber Mordechai sagt, du musst gehen. Wenn du jetzt in dieser Zeit schweigst, wird Gott von einem anderen Ort her Rettung schaffen, aber du wirst umkommen. Da sehen wir, Mordechai war ein Prophet, der Schreiber des Esther-Buches. Und darum wurde das Buch auch als kanonisch anerkannt im Judentum. Schon eigenartig, wie er weiß. Wenn du nicht gehst, dann wird Gott einen anderen Rettungsplan haben. Gott ist nicht abhängig von dir. Ganz wichtig, in Lukas 17 sagt der Herr, wenn wir gedient haben, dann sollen wir sagen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Weil ich würde dort ein bisschen anders übersetzen, nicht unnütz, das griechische Wort heißt nämlich unnütz oder unnötig. Und nirgends sehen wir, dass Gläubige, die treu dienen, dem Herrn unnütz sind, aber sie sind nicht nötig. Er ist nicht von uns abhängig. Ich habe gerade vor kurzem eine CD gehört von einem falschen Apostel. Der hat richtig erklärt, Gott braucht uns. Wir sind Gottes Zentrale hier, wo wir durchspazieren auf dieser Erde. Das ist ein unglaublicher Hochmut. Da muss man sofort merken, was da für ein Geist dahinter ist. Nein, wir dürfen Gott dienen, und dürfen dankbar sein, dass er uns braucht, aber er könnte es auch anders machen. Und er wollte Esther brauchen, aber wenn sie nicht wollte, dann hat Gott einen anderen Plan. Und Esther überlegt sich, sie fastet und betet. Vom Beten wird nicht gesprochen. Das ist typisch im Buch Esther. Sie fastet und schließlich, sie kommt zum Schluss, komme ich um, so komme ich um. Und am dritten Tag geht sie hinein und aufersteht. Der König streckt das Zepter entgegen und nimmt Esther an. Und sie kann ihm sagen, was sie wollte. Was möchtest du, Esther? Ich möchte den König und Haman einladen zum Essen. Das muss schon komisch gewesen sein für ihn. Die wagt das Leben, damit sie uns eine Privateinladung anbieten kann. Also so nebenbei gesagt, interessant, die Hingabe von Esther ist ein Hinweis auch auf die Hingabe des Herrn. Und er war bereit, alles zu geben. Und der dritte Tag, an dem sie hineinging, war gleichzeitig ein Hinweis auf den Tag der Auferstehung. Ja, wir sehen sogar im Alten Testament kann eine Frau ein Hinweis werden auf Christus. Genauso wie im Neuen Testament Frauen als Nachfolger des Herrn seine Nachahmer sein sollen und sind. Gut, jetzt gehen wir weiter. Ich lese Kapitel 5, Vers 1. Also da geht Esther hinein, sie wird angenommen und ich lese nun Vers 4. Nein, Vers 3. Und der König sprach zu ihr, was ist dir, Königin Esther? Und was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Königreiches und sie soll dir gegeben werden. Und Esther sprach, wenn es den König gut dünkt, so möge der König und Haman heute zu dem Mahle kommen, das ich ihm bereitet habe. Da sprach der König, bringet eilends Haman her, damit wir tun, was Esther gesagt hat. Diese Offerte ist ja schon toll. Bis zur Hälfte des Königreiches. Und mal vorstellen, von Äthiopien über Israel, Ägypten, Israel bis nach Indien. Israel selber war ja auch Provinz, unabhängig, war nicht unabhängig, sondern unterworfen. Er wusste ja nicht, dass sie eine Jüdin ist. Sie hat ja nie gesagt, was ihre Abstammung ist, denn Mordechai hat ihr gesagt, sag es nicht. Er selber hat gesagt, ich bin ein Jude. Können wir sagen, was ist das für ein Erzieher? Er selber tut etwas, was er den Kindern verbietet, ja? Ich werde sofort zur Rechenschaft gezogen, wenn ich das so mache. Aber Mordechai war offensichtlich ein Prophet. Der wusste, Esther muss schweigen und ich soll reden. Es ist offensichtlich so, dass manchmal es nicht das Gleiche ist, wenn zwei das Gleiche tun. Übrigens, Esther hieß ja jüdisch Hadassah, das heißt Myrte, dieser schöne Busch mit schönen Blumen. Ihr persischer Name war Esther, Stern. Das war der Deckname. Und das haben Juden auch später immer wieder in der Zerstreuung so gehandhabt, dass sie einen jüdischen Namen hatten. Ich habe zum Beispiel einen jüdischen Freund, der heißt Chaim, aber für die Leute heißt er James. Ja? Das ist sein Name nach außen, um die Identität zu verbergen. Eben immer im Zusammenhang mit drohenden Judenverfolgungen. In diesem Zusammenhang nur so ein anekdotisches Beispiel. Ich war als Teenager auf dem Bahnhof in Zürich und habe Traktate verteilt an Leuten, die da warteten, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Da habe ich eine Frau, eine ältere Frau angesprochen und dann hat sie mit mir gesprochen und habe ich gesagt, sind Sie Jüdin? Oh, wissen Sie das? Das war doch eine von der älteren Generation, ja? Grundsätzlich, das sehe ich. Die Identität verbergen, denn das kann gefährlich sein. Und ich habe dann mit ihr über Jesaja 53 gesprochen, habe ihr erklärt, übrigens, das Kapitel ist in der Haftara nicht enthalten. Wie wissen Sie etwas von der Haftara? Das wissen doch nur jüdische Leute. Ja, aber sieht man etwas von dieser Angst, die Identität preiszugeben? Und das war schon bei Esther so, eben Deckname Ahasveros wusste nichts, ist eine Jüdin, aber sie hätte sagen können, ja bitte, die Hälfte des Reiches, toll. Dann evakuieren wir die Juden von Indien her, ja, und da haben wir ein israelisches Großreich. Ha, der Traum des tausendjährigen Reiches, und sogar noch größer als am Anfang des tausendjährigen Reiches, wäre verwirklicht. Und Esther sagt, kommt doch bitte zum Mittagessen, zum Essen, ja. Schon eindrücklich. Und jetzt haben wir gerade Zeit, um Pause zu machen, eine halbe Stunde. Dann gehen wir in dem spannenden Drama von Esther weiter. Wir sind stehen geblieben in Esther 5. Wir haben einen ganz besonderen Wendepunkt erlebt in der Geschichte des Buches Esther. In dem Moment nämlich, als Esther 5, Vers 4 sagt, so möge der König und Haman heute zu dem Mahle kommen. Im rabbinischen Judentum hat man sich Gedanken gemacht über die Abwesenheit des Gottesnamens im Buch Esther und hat dann eben gesucht, ob man ihn nicht doch irgendwie finden könnte. Zum Beispiel in der Aneinanderreihung von Wörtern, so dass zum Beispiel der erste Buchstabe von vier Wörtern den Gottesnamen Yahweh, J-H-W-H, ergeben würde. Und hier ist es genau der Fall. Yavo Hamelech veHaman Hayom. Möge kommen der König und Haman heute. Er gibt genau den Gottesnamen. Und sie haben ihn noch dreimal an drei anderen Orten nach diesem System gefunden. Und jedes Mal, an jeder Stelle, haben wir einen Wendepunkt im Buch Esther. Einen entscheidenden. Also ganz verborgen der Name Gottes. Gott, der sein Angesicht verborgen hält, aber trotzdem in allem wirkt. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Wege. Ich habe mir dann überlegt, ja gut, die Wahrscheinlichkeit könnte ja ziemlich hoch sein, dass man das irgendwo findet, weil viele Wörter beginnen im Hebräischen mit H, mit J, W, also Wav auch. Ich habe dann Untersuchungen gemacht, zum Beispiel im ersten Buch Mose, und habe dann doch gefunden, das ist doch erstaunlich selten, dass man diese Kombination von J, H, W, H genau findet. Das ist also nicht so etwas Alltägliches. Und darum ist das doch irgendwie beachtlich, dass man das so im Buch Esther findet, und zwar eben ausgerechnet an Schlüsselstellen im Text. Das so nebenbei. Nun schauen wir weiter, Vers 5. Und der König und Haman kamen zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage. Sehen wir, die hatten ein Problem. Was ist deine Bitte? Und sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Königreiches und es soll geschehen. Da antwortete Esther und sprach, meine Bitte, mein Begehr ist, und sie lädt sie noch einmal ein. Zweite Chance für ein israelisches Großreich. Und sie sagt nochmal seine Einladung. Niemand weiß, wie kommt Esther dazu, das so zu sagen. Aber wir sehen im Folgenden, es war genau das Richtige. Das war göttliche Fügung, göttliche Führung, dass Esther sich genau richtig ausgedrückt hatte. Ja, wir gehen gleich weiter, Vers 9. Und Haman ging an selbigem Tag hinaus, fröhlich und guten Mutes. Wir sehen, das Fleisch kann ganz glücklich sein, ja? Wenn Menschen, die im Fleisch leben, denken, sie haben es lustig und cool und was auch immer, Ja, nichts dagegen einzuwenden, das kann schon so sein. Muss man ihnen nicht absprechen. Nur hat das auch seine Grenzen. Als aber Haman den Mordechai im Tor des Königs sah und dass er weder aufstand noch sich vor ihm rührte, da ward Haman voll Grimmes über Mordechai. Aber Haman bezwang sich. Das Fleisch kann sich auch bezwingen, wenn die äußeren Umstände zu ungünstig sind, um es entfalten zu lassen. Ja? Aber dieser Hass ist einfach da gegen Mordechai. Und als er in sein Haus gekommen war, sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Frau Seresch kommen. Jetzt wird das Fleisch sogar noch gastfreundlich, ja? Eine christliche Tugend, Hebräer 13, nach Gastfreundschaft trachtet. Ich hatte mal einen Jugendfreund, der hat das ein bisschen anders verstanden, der hat sich dann jeweils eingeladen. Aber gut, er hatte einen Koffer und hat dann jeweils den Leuten gekocht, wo er sich eingeladen hat. Also das ist schon, war schon speziell. War schon eine gute Sache. Aber eben, das war doch ein bisschen anders gemeint, Hebräer 13, ja? Gastfreundschaft, sehr wichtig. Nun, er macht das in fleischlicher Weise. Und als er in sein Haus gekommen war, sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Frau Seresch kommen. Und Haman erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines Reichtums und von der Menge seiner Söhne und alles, wie der König ihn groß gemacht und wie er ihn erhoben habe über die Fürsten und Knechte des Königs. Wovon spricht er? Wovon sprechen wir? Der spricht nur von sich. Der ist so selbst eingenommen. Aber das ist genau unser Fleisch. Von sich und seinem Erfolg und... Und wenn es auch die vielen Kinder sind, kann man auch stolz sein darauf. Nun, Vers 12. Und Haman sprach, auch hat die Königin Esther niemanden mit dem König zum Mahl kommen lassen, das sie bereitet hatte, als nur mich. Und auf morgen bin ich mit dem König von ihr geladen. Aber dieses alles gilt mir nichts, solange ich Mordechai den Juden im Tor des Königs sitzen sehe. Da sprachen seine Frau Seresch und alle seine Freunde zu ihm, man richte ein Holz, so wörtlich Etz im Hebräischen, ein Holz her 50 Ellen hoch. Und am Morgen sage dem König, dass man Mordechai daran hänge. Dann gehe mit dem König fröhlich zum Mahl. Und das Wort dünkte Haman gut und er ließ den Baum, oder das Holz, besser übersetzt, hier herrichten. Also Hamans Charakter, Haman ist fröhlich und guten Mutes, er ist voll Grimm über Mordechai, Haman kann sich auch bezwingen, wenn es sein muss, Haman übt Gastfreundschaft in fleischlicher Weise, erzählt von seiner Herrlichkeit, ist selbst eingenommen und sein Ziel ist, Haman will Mordechai ans Holz bringen. Also unser Fleisch, selbst als Bekehrter, wäre bereit, Christus zu kreuzigen. Das gibt den Maßstab für die Bosheit des Fleisches. Und man darf eben auch nach 50 Jahren christlichem Leben nicht meinen, das Fleisch sei besser geworden als am Anfang. Das ist ganz wichtig. Sonst wird man sich enttäuschen und andere. Ja, und jetzt Kapitel 6. In jener Nacht floh den König der Schlaf. Ausgerechnet in dieser Nacht kann er nicht schlafen. Es geschieht mal so ab und zu. Man weiß nicht, warum man jetzt nicht schlafen kann. Das ist mir heute auch passiert, um 2:15 und wusste nicht, warum. Und meistens schlafe ich gut. Aber genau in dieser Nacht kann er nicht schlafen. Ja, was tut er? Und er befahl, das Gedächtnisbuch der Chroniken zu bringen. Und sie wurden von dem König gelesen. So als Abwechslung, ja, wird da vorgelesen. Das erinnert mich an Graf Goldberg. Der konnte zu Zeiten von I.S. Bach auch nicht gut schlafen. Und dann hat Johann Sebastian Bach für ihn die Goldberg-Variationen komponiert. Das ist ein ganz tolles Werk für Cembalo, für Klavier. 2 Stunden, wenn man alle Wiederholungen richtig spielt, dauert das. Und das war also für den Cembalisten am Hof komponiert, damit er im Nebenzimmer, wenn der Graf nicht schlafen konnte, diese Variationen spielen konnte. Ja, also, das ist eine Möglichkeit, man kann Goldberg-Variationen hören oder man kann die Bibel lesen. Ja, hier geht es ja um das, wirklich das Buch der Denkwürdigkeiten der Zeitereignisse. Da fand sich geschrieben, dass Mordechai über Bigthana und Teresch, die beiden Kämmer des Königs, von denen, welche die Schwelle hüteten, berichtet hatte. Dass sie danach getrachtet hätten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Es liest ausgerechnet in der schlaflosen Nacht, oder es wird ihm vorgelesen, wie Mordechai ihn gerettet hat. Man liest in der Bibel, wie der Herr Jesus meine Seele gerettet hat. Und jetzt die große Frage. Der König sprach, welche Ehre und Auszeichnung ist dem Mordechai dafür erwiesen worden? Und die Diener des Königs, die ihn bedienten, sprachen, es ist ihm nichts erwiesen worden. Wie viel Ehre, Dank, nicht äußerlich so, sondern wirklich aus dem Herzen heraus haben wir unserem Herrn gebracht für seine Erlösung. Es wäre schlimm, wenn man uns sagen müsste, es ist ihm nichts erwiesen worden. Aber eben, wenn das Fleisch anstatt Christus regiert, dann ist es wirklich diese Art von Undankbarkeit. Da sprach der König, wer ist im Hofe? Und Haman war eben in den äußeren Hof des Königshauses gekommen, um dem König zu sagen, man möge Mordechai an den Baum hängen oder an das Holz hängen, welches er für ihn bereitet hatte. Und die Diener des Königs sprachen zu ihm, siehe, Haman steht im Hof. Und der König sprach, er komme herein. Und Haman kam herein. Und der König sprach zu ihm, was ist dem Mann zu tun, an dessen Ehre der König gefallen hat? Wie reagiert ein Selbsteingenommener? Da dachte Haman in seinem Herzen, wem anders als mir sollte der König gefallen haben, Ehre zu erweisen. Und Haman sprach zu dem König, der Mann, an dessen Ehre der König gefallen hat, man bringe ein königliches Kleid, womit der König sich bekleidet, und das Ross, auf welchem der König reitet und auf dessen Kopf die königliche Krone gesetzt wird, und man übergebe das Kleid und das Ross den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs, und man kleide den Mann, an dessen Ehre der König gefallen hat, und man lasse ihn auf dem Rosse durch die Straßen der Stadt reiten und rufe vor ihm her. Also wird dem Mann getan, an dessen Ehre der König gefallen hat. Da sprach der König zu Haman, eile, nimm das Kleid und das Ross, wie du gesagt hast, und tue so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt. Haman bricht zusammen. Aber sehen wir Gottes Timing, Gottes Zeitplan. Als der verborgene Gott handelt er bis auf die Sekunde richtig. Und er kann den Seinen auch die richtigen Worte im richtigen Moment geben. Das war entscheidend, dass Esther das Richtige sagte. Kurzes Sätzchen. Jawo hamelech vehaman hayom. Und das war ganz entscheidend. Es komme der König und Haman heute. Das ist gewaltig. Und dieser selbe Gott ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben, auch in einer Zeit nach Auschwitz, in einer Zeit der sogenannten Gottesfinsternis, wo viele Menschen Gott zwingen möchten, aus der Verborgenheit herauszukommen, mit Zeichen und Wundern. Aber es ist nicht die Zeit, es ist die Zeit der Verborgenheit. Aber wir brauchen geöffnete Augen, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und er wird gerade machen deine Wege. Und so lesen wir auch im Buch Esther nirgends von Zeichen und Wunder. Es war nicht die Zeit. Aber trotzdem sehen wir die Wunder Gottes in seinem Handeln. Nun haben wir ein Problem, hoffe ich. Jetzt muss Haman Mordechai ehren. Aber es passt doch irgendwie nicht ganz. Und doch, die Galater wurden verführt von ihr Lehren. Die sagten ihnen, ihr Galater, es ist toll, dass ihr zum Glauben gekommen seid, dass ihr Christen geworden seid, aber das reicht nicht. Jetzt müsst ihr auch wieder jüdische Feste feiern. Also wieder, jetzt müsst ihr beginnen. Die Galater waren ja keine Juden vom Hintergrund her. Und ihr müsst euch beschneiden lassen und so weiter. Und dann schreibt Paulus den Galaterbrief. In einer unglaublichen Schärfe. Das kommt nicht in Frage. Menschen, die nicht einen jüdischen Hintergrund haben, die dürfen nicht diese Feste feiern. Denn dadurch würde das Christentum verändert werden, als wäre das eine jüdische Sekte. Aber das Christentum ist weder jüdisch noch heidnisch. Das war Gottes Plan schon vor Grundlegung der Welt und wurde nach der Verwerfung des Messias geoffenbart. Nun, die Galater fanden das ganz toll und jetzt begannen sie mit Gesetzlichkeit, in dem Sinn, dass sie das Gesetz ausleben wollten, um vollendet zu werden, begannen sie weiterzugehen. Und Paulus schreibt in Galater 3, Vers 3, seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist, also in der Kraft des Heiligen Geistes, angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Also Christus ehren mit fleischlicher Religiosität. Und wir sehen im Weiteren, Haman führt Mordechai durch die Stadt, ehrt ihn. Aber das ist das Bild eben, wo das Fleisch, gezwungen durch die äußeren Umstände, religiös wird. Ja, christlich-religiös, Haman ehrt Mordechai. Aber Gesetzlichkeit zerstört die Person. Wir sehen in Vers 12, und Mordechai kehrte zum Tor des Königs zurück, Haman aber eilte nach seinem Haus, traurig und mit verhülltem Haupt. Gesetzlichkeit macht Menschen kaputt. Das ist ein Prinzip, das man immer wieder erlebt. Dann geht er heim zu seiner Frau, die Freunde sind da, und da plötzlich realisieren sie die Wahrheit. Vers 13b, da sprachen seine Weisen und seine Frau Seresh zu ihm, wenn Mordechai, vor dem du zu fallen angefangen hast, vom Samen der Juden ist, so wirst du nichts gegen ihn vermögen, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Das hätten sie ihm schon längst sagen können. Das ist 1. Mose 12, Vers 3, wo Gott Abraham verspricht, er, der Vater einer großen Nation, wer dir flucht, den werde ich verfluchen.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas, das Buch Esther.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de. Oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.